Ja, es ist jetzt so, dass der Text, den ich als Begebenheit lesen wollte, den hat Benjamin schon gelesen. Das macht es mir leichter. Dann kann ich mehr auf die anderen Stellen, die ich aufgeschrieben habe, eingehen. Wir haben also schon dieses historische Ereignis vor Augen geführt bekommen, was geschehen ist auf dem Ölberg, nachdem Jesus vielen Jüngern erschienen ist, als Auferstandener und dann eben zu seinem Vater gefahren ist. Ich habe die Predigt überschrieben mit 6 Gründe, warum es gut ist, dass Jesus zum Vater aufgefahren ist. Ich bin mir im Klaren, dass es bestimmt noch mehr geben wird, wenn wir noch lange nachdenken, aber ich wollte auf diese 6 eingehen, die besonders sind. Von den Toten auferweckt worden, in den Himmel aufgefahren, das hört sich so nach Märchen an, oder? Wenn wir das jemandem so erzählen, dass jemand von den Toten auferweckt worden zum ewigen Leben, dann ist jemand in den Himmel gefahren. Auch der Tod und die Auferstehung und die Himmelfahrt Jesu könnte man getrost in so ein Märchenbuch aufnehmen, wenn nicht sichere Kennzeichen von Gott die Echtheit dieser Berichte stützen würden. Wir haben das schon in der Apostelgeschichte gehört, wo Lukas das nochmal hervorhebt und sagt, sichere Kennzeichen haben die Auferstehung Jesu bezeugt. Ich möchte das nochmal uns kurz vor Augen führen, diese 3 Ereignisse, Tod, Auferstehung und Himmelfahrt, wo wir diese Kennzeichen finden. Der tatsächliche Tod Jesu wird von einem römischen Soldaten durch diesen Speerstoß in die Seite Jesu bestätigt. Es trat nämlich Wasser und Blut anschließend heraus, was ein sicheres Kennzeichen für den endgültigen Tod ist. Das finden wir in Johannes 19, die Verse 33 bis 35. Das ist deshalb so wichtig, dass das bezeugt ist, weil es diese Meinung gibt, dass Jesus nur scheintot war. Weil jemanden, wo jetzt Wasser und Blut hervorkommt, wenn man in die Seite stößt, er kann nicht scheintot sein. Abgesehen davon, wenn man mit dem Speer in die Seite stößt, dann würde der Mensch eh ausbluten. Auch dann ist ein Scheintod nicht mehr möglich. Da haben wir dieses klare Zeugnis, Jesus war wirklich ganz gestorben. Nicht so vorher vom Kreuz runtergenommen worden, um später eine Auferstehung vorzutäuschen. Er war wirklich tot. Da haben wir das Zeugnis. Und die Auferstehung Jesu wurde ebenfalls von den römischen Wachen bestätigt. Das können wir ja in Matthäus 28, 11 lesen. Diese römischen Wachen, die dort aufgestellt wurden, die kamen zu einem hohen Priester und berichteten, dass der Stein weggerollt worden war und dass Jesus nicht mehr im Grab war. Und, was auch interessant ist, von mehr als 500 Jüngern ist Jesus nach seiner Auferstehung gesehen worden. Na, wenn wir heute von 2 oder 3 Zeugen als ein bestätigtes Zeugnis sprechen, hier waren es mehr als 500, die ihn gesehen haben in diesem neuen Leib als Auferstandener. Und einige von ihnen haben uns eben diese Zeugnisse auch dann aufgeschrieben. Und die leibliche Himmelfahrt Jesu wird uns durch die Apostel als Augenzeugen bestätigt, durch die Engel, die den Apostel erschienen sind. Da haben die Engel nochmal die Bestätigung bekommen, dass das, was sie gesehen haben, auch Realität ist. Und vor allen Dingen wird die leibliche Himmelfahrt Jesu durch die Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten bestätigt. Ja, denn Jesus sagt ja in der Abschiedsrede in Johannes 14 voraus, dass wenn er zum Vater geht, wird er den Vater bitten und er wird den Heiligen Geist senden. Und an einer anderen Stelle sagt er auch, wenn er nicht hingeht, so wird der Heilige Geist nicht kommen. Also die Tatsache, dass der Heilige Geist ausgegossen wurde an Pfingsten, ist der Beweis, dass Jesus, ich sag's mal so, beim Vater angekommen ist. Weil das war die Voraussetzung, dass der Heilige Geist gesendet werden konnte. Also wir sehen, wir haben sichere Kennzeichen für diese Ereignisse, dass sie stimmen. Ja, und heute werden wir uns eben diesem dritten Ereignis mal etwas zuwenden. Und das Besondere dabei ist, dieser auferweckte Jesus hat nicht wie einige vor ihm noch eine Zeit weitergelebt und ist dann wieder gestorben. Wie zum Beispiel der Lazarus. Lazarus wurde auch vom Tod auferweckt, aber er ist wieder gestorben, weil er in diesem vergänglichen Leib auferweckt wurde. Jesus ist aber in diesem unvergänglichen Leib auferweckt worden, der nicht mehr stirbt, und somit ist er in diesem Leib, also leiblich, gen Himmel gefahren oder leiblich zum Vater aufgefahren. Das ist deshalb so wichtig, weil wir jetzt dann von einem Jesus reden, der lebt. Wenn er nicht in diesem Leib auferstanden wäre, in diesem ewigen Leib, und wenn er nicht leiblich aufgefahren wäre, da könnte man meinen, naja, er ist zwar auferstanden, wie manche auch schon vorher, aber er ist dann irgendwann mal wieder gestorben. Nein. Die Jünger haben gesehen, wie er leiblich in den Himmel gefahren ist. Warum ist es jetzt so wichtig zu wissen, dass Jesus zum Vater aufgefahren ist? Und welche Konsequenzen hat das jetzt für uns? Da kommen wir jetzt zu dem Thema. Die 6 Gründe, warum es gut ist, dass Jesus zum Vater aufgefahren ist. Und wir werden uns heute dann hauptsächlich mit Johannes 14 beschäftigen. Das ist die Abschiedsrede Jesu, bevor er gelitten hat und wo er die Jünger vorbereitet hat, genau auf dieses Ereignis. Nämlich, er wollte, dass seine Jünger nicht eine Traurigkeit auf die andere haben. Wenn wir uns das jetzt mal so vorstellen, wo Jesus in Jerusalem eingezogen ist, da haben sich die Jünger gefreut. So, jetzt ist der Moment, wo Jesus als König auf den Thron Davids steigt und uns von allen Feinden befreien wird, und alles wird wieder, wie es war, oder noch besser, wohlgemerkt auf dieser Erde. Dann ist ihre Hoffnung nicht in Erfüllung gegangen. Dann wurde Jesus gefangen genommen, immer noch so ein Hoffnungsschimmer. Ja, vielleicht tut er jetzt irgendwas, das alle in Erstaunen versetzen wird. Vielleicht steigt er vom Kreuz herab. Oder was auch immer, aber irgendwas, aber nein, er starb. Er wurde beerdigt. Wir haben schon in der letzten Predigt gehört von diesen Emmaus-Jüngern, sie waren betrübt und traurig. Ja, und jetzt, wo Jesus auferstanden ist, hat es erstmal gedauert, bis sie das realisieren konnten. Und wo sie es realisiert hatten, dann hieß es schon wieder, und ich werde euch wieder verlassen. Aber interessant ist, wenn wir die Berichte lesen, wir lesen es von keinem einzigen der Jünger, dass sie nach der Himmelfahrt traurig waren. Das lag daran, Jesus hat sie vorbereitet. Und deshalb, das, was Jesus ihnen gesagt hat, das gilt auch uns. Deshalb dürfen auch wir uns freuen, wie damals die Jünger, nachdem Jesus in den Himmel gefahren ist, weil das, was Jesus damit beabsichtigt hat, besser, herrlicher und nützlicher ist, für uns und für die Ehre Gottes, als wenn er geblieben wäre. Das ist, was Benjamin auch schon heute betont hat. Der erste Grund, warum es gut ist, dass Jesus zum Vater gefahren ist, schlagt auf Johannes 14 und wir lesen uns die ersten 3 Verse. Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Der Begriff eine neue Wohnung ist heute schon öfter gefallen. Wie wird das eigentlich sein? Weil es gibt ja auch einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und Jesus jetzt schon die Wohnungen vorbereitet dort. Ja, auch noch zu überlegen, ob das jetzt eine 3- oder 4-Zimmer-Wohnung ist. Ja, wie verhält es sich damit? Und welche Nachbarn werde ich haben? Was Jesus hier sagt, ist nicht, dass er dort eine Immobilie für uns vorbereitet. Aus diesem Text können wir auch herausnehmen, er sagt, ich bereite euch eine Stätte vor, oder noch anders beschrieben, wenn Gott den neuen Himmel und die neue Erde errichtet, sind wir in seinem Plan integriert. Der dreieinige Gott, wenn er diesen neuen Himmel und die neue Erde schafft, dann rechnet er damit mit jedem Einzelnen von uns. Jeder bekommt eine Stätte. Jeder ist in diesem Plan mit integriert. Jeder bekommt seinen Platz dort in diesem neuen Himmel, auf dieser neuen Erde. Jeder wird berücksichtigt, der an ihn glaubt. Da wird es keine Obdachlosen geben. Da wird es keinen geben, der sich bewerben muss für eine Wohnung. Da wird es keinen geben, der sagt, ach, hier an diesem Ort, da gefällt es mir nicht. Ich suche mir mal einen, ich ziehe um. Ja? Für einen jeden wird es einen Platz in der Nähe von Jesus geben. Jesus sagt hier, ich bereite euch die Stätte vor, damit ihr dort seid, wo ich bin. Wir müssen keine Reise unternehmen, um Jesus zu besuchen. Wir werden bei ihm sein. Was hier die Betonung ist, Jesus sorgt jetzt dafür, dass wir ein Zuhause haben werden. Ein Zuhause, das alle Wünsche übertrifft, die wir in diesem Leben haben. Viele träumen von einem gemütlichen Zuhause. Mit Kamin, mit einer schönen Terrasse, mit einem Garten, mit guten Nachbarn. Und, ne, da glaube ich, da können wir viel träumen. Wenn uns der Herr in diese Wohnungen holt, die er für uns vorbereitet hat, dann wird es jeden Traum übertreffen. Warum? Weil wir in der Nähe von Jesus sein werden. Und von daher, für uns als Anwendung ist es so wichtig, immer dann, wenn wir merken, dass wir so verhaftet sind mit den Sorgen um das diesseitige Zuhause. Und alle, die mal eine Wohnung, ein Haus gesucht haben und gebaut haben oder vorhaben zu kaufen, die wissen das, wie sehr einen das beschäftigen kann und vereinnahmen kann, wie viel Gedanken man sich macht. Lasst uns immer daran denken. Wir werden das, was wir uns im Herzen so ersehnt erhoffen, hier niemals erreichen. Wir haben unser Zuhause eigentlich dort oben. Dort wird schon alles vorbereitet. Alles, was wir hier errichten, das vergeht. Früher oder später. Und wird uns auch enttäuschen. Es geht kaputt. Es kommen andere Dinge, die eben dann uns das entreißen. Das Zuhause dort ist sicher. Und es ist über alles erhaben. Der zweite Grund, warum es gut ist, dass Jesus zum Vater gefahren ist. Wir lesen die Verse im gleichen Kapitel, Verse 13 und 14. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, ihr nennt mich Lehrer und Herr, und ihr sagt recht, denn ich bin es. Entschuldigung, ich habe jetzt die falsche Seite hier. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Wenn ihr mich um etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Wenn ihr mich um etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Wisst ihr, was das heißt? Jesus sitzt jetzt zu Rechten des Vaters und er empfängt die Gebete. Wenn wir eine Bitte haben, dann hört er sie. Er empfängt sie. Und wenn wir in seinem Namen bitten, nach seinem Willen bitten, dann sagt er, dann wird er es tun. Er erhört unsere Gebete. Den Grund nennt er auch gleich, weil dadurch der Vater verherrlicht wird. Gott wird dadurch verherrlicht, wenn wir mit unseren Bitten zu ihm kommen. Und wer empfängt diese Bitten? Jesus. Er sitzt beim Vater und jedes einzelne Gebet von gläubigen Kindern, von gläubigen Jugendlichen, von gläubigen Erwachsenen, von gläubigen alten Leuten, von Gesunden und von Kranken. Er empfängt diese Gebete und er hat die allergrößte Freude daran, diese Bitten zu erhören, vorausgesetzt natürlich ist in seinem Namen gebeten, das heißt in seinem Willen jetzt, ja. Dadurch wird Gott verherrlicht. Also wenn wir jetzt beten, dann wissen wir, der Herr Jesus, er ist ganz Ohr. Wir haben dieses Zeugnis, wo Jesus auf der Erde war. Und wie sehr das seine Jünger geschätzt haben, dass sie mit allen ihren Fragen, mit allen ihren Sorgen, mit allen ihren Bitten zu ihm kommen konnten. Es gab immer eine Lösung. Denken wir doch mal an diese Begebenheit, wo Jesus auf dem Verklärungsberg ist und der größte Teil der Jünger blieb unten. Jetzt kommt ein Vater mit seinem besessenen Sohn, bringt ihn zu den Jüngern und sagt, bitte heilt ihn. Und sie haben da, was weiß ich was, versucht, aber zumindest, sie haben es nicht hinbekommen. Jetzt standen sie da und die ganzen Leute, die haben sich wahrscheinlich dort versammelt und haben zugeguckt und sie standen ganz benommen da und wussten nicht, was sie jetzt tun sollten, ganz verloren. Und Jesus wusste es. Jesus kommt vom Berg und fragt, was ist jetzt hier? Und sie kommen jetzt mit dieser Not zu ihm und sagen, Herr, wir konnten ihm nicht helfen. Und wir sehen, Jesus hat die Lösung parat. Der hilft sie aus dieser Patsche. Oder denken wir an die Jünger, wo sie auf dem Meer waren und der Wind ihnen zuwider war und die Wellen ins Boot schlugen und sie ganz am Ende waren. Und sie rufen dann, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir hier umkommen? Er steht auf. Ein Wort, Wind und Wellen gehorchen ihm. Dieser Jesus, so wie er damals für alles eine Lösung hatte, bei seinen Jüngern, er ist jetzt auch für uns da. Und er hat für einen jeden Gläubigen, nicht nur für die 12 Jünger, für einen jeden Gläubigen eine Lösung parat. Die Frage ist nur, ob wir uns zu ihm wenden. Kommen wir zum dritten Punkt. Jesus ging zum Vater, um in dem Heiligen Geist in allen zu wohnen, die ihn lieben. Durch den Heiligen Geist lehrt er uns, sein Wort zu verstehen, es auszuleben und es in Kraft zu verkündigen. Lesen wir dazu Verse 16 bis 19 aus Johannes 14. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe. Werdet auch ihr leben. Das ist so ein herrlicher Satz, der letzte. Den kann ich nicht oft genug lesen. Weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Und was ist der Beweis dafür? Der Heilige Geist, Gottes Geist, den er in unsere Herzen hineingelegt hat, ausgegossen hat. Die Liebe, die in unsere Herzen ausgegossen ist, ist der Heilige Geist. Jesus sagt, ich gehe zum Vater, aber ich komme wieder. So hat er es hier gesagt, ich komme wieder. Jesus ist jetzt leibhaftig bei seinem Vater, aber durch den Geist und in dem Geist Gottes, den er uns gegeben hat, sind wir verbunden, als wären wir bei ihm und als wäre er bei uns. Da ist eine Einheit gebildet worden, die es auf dieser Erde sonst nirgendswo gibt. Dieser Geist Gottes, er lenkt unsere Gedanken. Er erklärt uns Gottes Wort. Er macht uns aufmerksam auf bestimmte Wahrheiten, die wir jetzt gerade brauchen. Er gibt uns Kraft. Hier steht geschrieben, es ist ein Beistand. Es ist jemand, der uns ständig beisteht in unseren Kämpfen, in unseren Schwachheiten. Ja, selbst beim Gebet heißt es, steht er uns bei und lenkt uns, dass wir das Richtige beten. Und das, was wir in unserer Schwachheit, in unserer Unwissenheit eben nicht so beten, wie es sein sollte, das korrigiert er oder führt es so, dass es angenehm ist vor Gott. In allen Hinsichten ist er bei uns und leitet uns. Er ist nicht einfach so ein schlummernder Geist in uns, der irgendwann mal aktiviert wird. Es ist so, als wenn Jesus neben uns stehen würde, mit uns gehen würde, die ganze Zeit bei uns ist. So wie damals bei den Jüngern. Er war die ganze Zeit da, so ist auch heute, die ganze Zeit bei uns im Geist. Lesen wir noch dazu die Verse 24 bis 26. Wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Dies habe ich zu euch geredet, während ich bei euch weile. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird, in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Hier noch ein weiterer Punkt. Lehren und erinnern. Habt ihr das nicht auch schon oft erlebt, dass ihr in gewissen Situationen plötzlich an ein Bibelwort erinnert werdet? Dass euch gerade in dem Moment Trost gibt, Richtung gibt, Kraft gibt? Es ist die Arbeit des Heiligen Geistes. Dies war nur möglich, weil Jesus zum Vater gefahren ist, den Vater gebeten hat und der Vater hat den Heiligen Geist an seine Gläubigen, an seine Kinder, an seine Auserwählten ausgesendet. Er erinnert uns. Er erinnert uns an alles, was Jesus uns gesagt hat. Und er lehrt es uns auch in rechter Weise zu verstehen. Deshalb, wundert euch nicht, wenn ihr mit jemandem die Bibel lest, der Gott nicht kennt, und der dann sagt, verstehe gar nichts, das ist lauter Unsinn, das macht keinen Sinn, was hier geschrieben steht. Warum nicht? Warum ist das für sie, bedeutet das für sie nichts? Weil sie es nicht verstehen. Ganz einfach. Und warum verstehen sie es nicht? Weil sie es mit ihrem Verstand versuchen zu verstehen. Und der ist nicht in der Lage, Gottes Wort in seiner ganzen Fülle zu begreifen, zu verstehen und zu glauben. Ja, das Evangelium ist für jeden, der sucht, wie geschrieben, wer sucht, der wird finden. Für jeden, der sucht, dem schließt Gott das Evangelium auch auf. Aber jemand, der damit nur sein Wissen füllen wird, bringt es nichts. Der vierte Punkt. Er ist zum Vater aufgefahren und somit nicht mehr in unserer Mitte, leiblich. Mit dem Geist ja, aber leiblich nicht. Seinen Frieden jedoch hat er uns gelassen. Vers 27 in Johannes 14. Frieden lasse ich euch. Andere Übersetzung sagt, euren Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Jesus ist zum Vater gefahren, aber er hat etwas hier gelassen. Nämlich seinen Frieden. Seinen Frieden, den hat er seinen Jüngern gelassen. Das war hier eine Zusage an seine Jünger. Und auch wir dürfen diesen Frieden haben. Jesus sagt, das ist nicht dieser Frieden, den die Welt gibt. Versteht das nicht falsch? Wie viel wird heute über Frieden gesprochen? Wie viel wird über Frieden verhandelt? Und was dabei rauskommt, sehen wir gerade momentan wieder dort im Nahen Osten. Wie viel ist gerade dort um Israel herum von Frieden die Rede und von Friedensverhandlungen? Es ist dieser Friede, den die Welt anstrebt. Je mehr sie es anstreben, hat man den Eindruck, desto mehr Krieg entsteht. Weil die Mittel nicht göttliche Mittel sind. Dieser Friede, den man sich oft einredet. Ja, das ist auch so, wenn ich irgendwo jetzt wegfahre. Viele fahren deshalb in den Urlaub, weil sie von dem Alltag einfach fliehen wollen. Das ist einfach alles, ist egal wo man hinguckt, nur Baustellen. Also weg, einfach irgendwo auf eine Insel, wo keiner sonst ist. Und dann habe ich Frieden. Ja, das ist nur so Scheuklappen. Das ist kein Frieden. Das kann man sich einreden. Denn man muss wieder zurückkommen. Ne, und dann überfällt es einen von Neuem. Und so ist der Mensch oft durch Versuch, der durch Yoga und alle möglichen Mittel irgendwie Frieden zu bekommen. Er wird ihn nicht finden. Das ist dieser Friede, den die Welt gibt. Jesus gibt uns seinen Frieden. Und dieser Friede ist ein tiefer, vollkommener, ewiger Friede. Nämlich der Friede, mit Gott versöhnt zu sein. Mit dem Schöpfer versöhnt zu sein. Deshalb wundert euch nicht, wenn ihr mit Menschen redet, die Jesus nicht kennen, und ihr merkt, dass immer eine gewisse Unruhe da. Oder das ist mal gut und mal total daneben, so wetterwendisch, ja. Wundert euch nicht. Sie kennen diesen Frieden nicht. Zeugt von diesem Frieden, den Jesus euch gegeben hat. Punkt 5. Er sitzt zur Rechten Gottes und herrscht über alle Mächte. Und das ist hier jetzt ein ganz wichtiger und besonderer Punkt. 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 22 ist einer der vielen Stellen, die das betonen. Wir wissen, im Kolosserbrief gibt es noch und sonst auch in mehreren Briefen wird das immer wieder betont. 1. Petrus 3, 22. Der, also Christus, ist zur Rechten Gottes, nachdem er in den Himmel gegangen ist und Engel und Mächte und Kräfte sind ihm unterworfen. Jesus Christus, der ist zur Rechten Gottes, nachdem er in den Himmel gegangen ist, und Engel und Mächte und Kräfte sind ihm unterworfen. Was bedeutet das jetzt für uns? Zunächst einmal, Jesus sitzt zur Rechten Gottes. Heute hat das für uns nicht mehr so eine Bedeutung, ob jemand zur Rechten oder zur Linken sitzt, nicht wahr? Zur Rechten Gottes heißt, so wie die rechte Hand, bei den meisten zumindest, die handelnde Hand ist. Die Hand, die im Grunde genommen bestimmend ist, ja, von den beiden Händen. So sitzt Jesus jetzt zur Rechten des Vaters. Das heißt, der Vater handelt durch Jesus. In seinem ganzen Wirken handelt der Vater durch Jesus. Und inwiefern wirkt oder regiert jetzt dieser König, Jesus? Er hat alle Engel und Mächte, der Vater hat ihm alle Engel, Mächte und Kräfte unterworfen. Alle Engel, Mächte und Kräfte. Ja, was können wir da alles reinpacken? Ich denke, da werden wir noch eine halbe Stunde hier sitzen, bis wir da alles, diese Worte gefüllt haben. Grunde genommen ist es das, wovor wir uns fürchten, wo wir nicht gegen ankommen. Engel sind höher als wir, solange wir noch in diesem Leib sind, ja? Mächte, die geistigen Mächte, denen sind wir nicht gewachsen. Auch vielen Kräften hier auf dieser Erde sind wir nicht gewachsen. Sie sitzen am längeren Hebel, so wird es gesagt, ja? Wir kommen nicht dagegen an. Gegen diese Dinge, die hier geschrieben sind, da kommen wir nicht gegen an. Und dann zu wissen, Jesus steht da drüber. Er beherrscht diesen ganzen Bereiche, die ganze Bereiche der unsichtbaren Welt, die ganze Bereiche der Autoritäten, der Regierungen. Deswegen heißt es ja auch, dass der Herr selbst Regierungen einsetzt und absetzt. Da können Sie Wahlprogramme machen, wie Sie wollen. Letztendlich bestimmt Gott, Jesus darüber. Und er wird es immer so bestimmen, dass das Ziel, was er sich vorgenommen hat, auch erreicht wird. Und das zu wissen, das macht mich, sage ich hier wirklich mit Überzeugung, das macht mich ruhig. Und immer wieder, gerade in der gegenwärtigen Zeit, denke ich genau daran. Ich weiß, Jesus sitzt dort zu Rechten des Vaters. Der hat das alles im Griff. Jede Gewalt, die ganze Geisterwelt, alle Regierungen, alle Bösewichte, alle bösen Menschen, alle hat er im Griff. Und wenn ich jetzt mit Jesus verbunden bin, dann kann ich ruhig werden. Dann kann ich geborgen sein. Denn er wird es nicht zulassen. Und das ist eben das, warum Paulus jetzt auch im Römerbrief sagen konnte, dass nichts und niemand ihn von der Liebe Christi trennen kann. Er zählte alles auf. Genau die gleichen Dinge zählt er auf. Warum konnte er das so sicher sagen? Weil er genau diese Wahrheit verinnerlicht hat. Jesus sitzt jetzt zur Rechten des Vaters und er regiert. Und nichts und niemand kann ihn dazwischen gehen, kann einen Strich durch die Rechnung machen. Und ihn haben wir zu unserem Herrn. Ja, er nennt uns sogar seine Brüder. Und das zu wissen, darf uns ruhig machen. Egal, was auf dieser Erde passiert, egal, wie es drunter und drüber geht, dem Herrn entgeht da nichts. Der sechste und letzte Punkt. Er ist nun unser Mittler und Fürsprecher vor seinem Vater. Dazu lesen wir uns zwei Stellen. Einmal 1. Johannes 2, Vers 1. Und das ist ebenfalls ein sehr wichtiger Punkt für uns. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater. Jesus Christus, den Gerechten. Er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Im zweiten Vers noch mitgenommen. Wie oft geschieht es uns, dass wir sündigen? Und es hat sich eins nicht geändert. Jede Sünde verdient den Tod. Jede Sünde trennt von Gott. Ob eine kleine oder eine große. Gott ist heilig und deshalb sollen auch wir heilig sein. Jede Sünde macht uns unfähig, heilig zu sein. Deshalb brauchen wir einen Fürsprecher. Deshalb brauchen wir jemanden, der uns seine Gerechtigkeit, die ewig gültig ist, gibt, um unsere Ungerechtigkeit von uns zu nehmen. Und das ist Jesus. Er hat uns seine Gerechtigkeit gegeben. Er war ohne Sünde. Und unsere Ungerechtigkeit hat er auf sich genommen und ans Kreuz genagelt. Und wenn wir jetzt in unserem Fleisch, das wir immer noch an uns haben, sündigen, dann haben wir eine zuverlässige Adresse, wo wir diese Sünde wieder abgeben können, abladen können. und zwar bei Jesus, weil er für jede einzelne Sünde der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft bezahlt hat. Wir dürfen da wieder zu Jesus kommen und sagen, Herr Jesus, es tut mir wirklich so leid. Ich war ja wieder nicht achtsam. Und ich habe gesündigt. Und der Herr Jesus, er sagt, ich weiß, ich bin auch dafür gestorben. Und er wirft es in das Meer der Vergessenheit, diese Sünde. Und wir stehen damit wieder vor Gott da, als Heilige. Jedes Mal, wenn Gott auf uns schaut, dann schaut er durch Jesus Christus auf uns. Er sitzt zu seiner Rechten und er schaut die Gerechtigkeit Jesu und sieht uns, weil wir seine Gerechtigkeit angezogen haben. Und das ist so schön zu wissen, gerade dann, wenn wir merken, Mensch, das habe ich wieder so jämmerlich versagt. Das macht mich so traurig, dass ich weiß, wo ich hingehen darf. Wir haben einen Fürsprecher, Jesus Christus. Schön, ne, dass das so klar und deutlich geschrieben steht. Nichts Kompliziertes. Hebräer 9, 24 bis 28. Denn Christus ist nicht hineingegangen in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, ein Gegenbild des wahren Heiligtums, sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Auch nicht, um sich selbst oftmals zu opfern, wie der hohe Priester alljährlich mit fremdem Blut in dem Heiligtum hineingeht, sondern sonst hätte er oftmals leiden müssen von Grundlegung der Welt an. Jetzt aber ist er einmal in der Vollendung der Zeitalter offenbar geworden, um durch sein Opfer die Sünde aufzuheben. Und wie es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um viele Sünden zu tragen, zum zweiten Mal ohne Beziehung zur Sünde denen zum Heil erscheinen, die ihn erwarten. Hier sehen wir den Grund, warum Jesus als Fürsprecher beim Vater überhaupt für uns eintreten kann. Weil er als Opfer geopfert wurde, ein für alle Mal für unsere Sünden. Und somit ist er Mittler zwischen uns. Das, was wir in Hebräer lesen, das ist die Funktion des Mittlers. Er ist das Bindeglied. Durch seine Gerechtigkeit dürfen wir jetzt vor Gott erscheinen. Und Fürsprecher heißt, wenn wir beten und unsere Sünden vor Gott bringen, da sagt Jesus, Vater, ich bin dafür gestorben. Schau, der hat wieder gesündigt, aber ich bin dafür gestorben. Es ist vergeben. Und dieses Wissen, diese Heilsgewissheit, die wir dadurch haben dürfen, die ist so wertvoll und wichtig. Zu wissen, der Jesus sitzt zu Rechten des Vaters und vertritt uns. Wir brauchen nicht Angst haben, vor Gott zu erscheinen. Was ist jetzt nun eigentlich, wenn wir jetzt diese 6 Gründe mal uns so vorgehalten haben? Was ist das Ziel? Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Was ist jetzt das Ziel, dass wir diese ganzen Gnadenerweise jetzt von Gott haben? Will Gott ist einfach nur, dass wir als seine Kinder auf dieser Erde ein besseres Leben haben, dass wir wissen, an wen wir uns wenden können, dass wir zu Gott beten können, dass wir Frieden haben, dass wir Vergebung der Sünden haben. Ist das alles oder verfolgt Gott damit noch ein höheres Ziel? Und damit möchte ich auch abschließen mit diesem Gedanken. Was ist das Ziel? Dazu lesen wir uns 1. Korinther, das erste Kapitel, die Verse 7 bis 9. Daher habt ihr an keiner Gnadengabe Mangel, nicht wie wir uns gerade schon vorgehalten haben, während ihr das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartet. der euch auch festigen wird bis ans Ende und so, dass ihr untadelig seid an dem Tag unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Eine wiederum von vielen Stellen, die genau das aussagt. Was ist das Ziel Gottes, dass er uns diese ganzen Gnadenerweise gibt? Die Heiligung. Er ist ständig an unserem Arbeiten. Er bereitet uns zu für sein Wiederkommen. Er will uns untadelig, unsträflich vor sich hinstellen. Wie eine Braut dem Bräutigam. Es ist nicht nur so, dass Gott uns einfach so leben lässt, wie es, naja, er gibt uns so ein paar Gnadenerweise, damit wir eben ein besseres Leben haben wie der anderen, damit war es. Nein, das hat alles einen Grund. Er will uns heiligen, zubereiten, in sein Ebenbild gestalten, bis auf den Tag hin, wo er uns zu sich ruft. Ob durch den Tod oder durch sein Wiederkommen. Und zwar, dass gerade ein großer Trost und auch ein klares Zeugnis für uns, jetzt wo meine Mutter gestorben ist, dass selbst die Ungläubigen bezeugen konnten, sie war fertig. Sie war fertig gemacht von ihrem Herrn. Die Aufgaben, die Gott ihr gegeben hatte, die hatte sie erfüllt. Und jetzt durfte sie nach Hause. Und genau das ist das Ziel, was Jesus mit uns auch jetzt in der Zeit, wo wir auf dieser Erde sind, vorhat. Er möchte jeden Einzelnen von uns zubereiten für die Ewigkeit. Und wenn er uns fertig hat, dann nimmt er uns zu sich. Ob jetzt durch Herzstillstand, Schlaganfall, Corona, Autounfall. Da hat er viele Möglichkeiten. Natürlich, das eines der schönsten Ereignisse, stelle ich mir das vor, wird sein, wenn Jesus wiederkommen wird. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe letzte Zeit wirklich öfters mal so den Gedanken und das Gebet gehabt, komme bald, Herr Jesus. Ja, wie schön wird das sein, wenn er sichtbar für alle erscheinen wird, wie er einst sichtbar gen Himmel gefahren ist. Die Engel sagen, so wie ihr ihn habt kommen, gen Himmel fahren sehen, so wird er wiederkommen. Er wird genauso aussehen wie damals, wo die Jünger ihn gesehen haben. Er hat sich nicht verändert. Er war in seinem neuen Leib. Und alle haben ihn gesehen. Das war nicht einfach so ein Rauschen und da war er weg. Nein, sie haben gesehen, wie er zum Himmel gefahren ist. Und die Wolke hat ihn aufgenommen. Dann kamen die Engel. Und so wird er auch mit seinen Engeln, mit seinen Heiligen, wird er wiederkommen. Da werden wir ihm entgegengerückt werden. Und verwandelt werden in der Luft. Dann werden wir auch diesen unvergänglichen Leib haben. Und dann kommen wir an diesen Platz, den er für uns vorbereitet hat. Das ist sein Ziel. Das ist sein Ziel. Und jetzt, in dieser Zeit, bereitet er uns vor. Jeden Tag schleift er an uns. Da müssen noch so viele Ecken ab. Ja, so viele. Er will, dass wir jetzt in dieser Zeit immer mehr zu seiner Verherrlichung leben. Und ein Zeugnis sind für die Welt. Gott zeigt seine Macht und Herrlichkeit, indem er alle Kinder Gottes in dieser Welt bewahrt und völlig zubereitet auf den Tag, an dem Jesus wiederkommen wird. Wir werden ihn kommen sehen, wie die Jünger ihn zum Vater auffahren sahen. Was für eine Freude wird das sein. Komme bald, Herr Jesus. Amen.